Leidenschaft für ungläubige Christen. Kann man mit so einem Thema zu einem Ostergottesdienst einladen? Und als ich das schrieb, habe ich mich auch gefragt, gibt es das überhaupt? Christen, die nicht glauben, die zweifeln. Darf es das geben? Ich bin ja von klein auf freikirchlich sozialisiert und wir haben Jahr um Jahr diesen Christusruf erklingen lassen, der Herr ist auferstanden, und die Gemeinde rief, der ist wahrhaftig auferstanden, und man fühlte sich als Kind da immer wie in so einer Trutzburg, in so einer Wagenburg. Wir glauben das hier. Wir sind uns doch alle einig. Und die da draußen, die zweifeln vielleicht noch. Werden wir so den eigenen Zweifel los? Indem wir denken, ja, hier drin ist alles sicher, alles klar, und da draußen ist die Unklarheit. Lesen wir im Original, in den Evangelien, im Neuen Testament, heute im Lukas 24, werden wir staunen, wer da alles zweifelt. Da gibt es nicht einen, der zweifelt, also Thomas, der Zweifel, der Zweifler, den man so als Sonderling aussondern konnte, okay, einer von 11 oder von 10, sondern lest mal, wer hier alles nicht glauben kann. Matthäus 24, Vers 9. Die Frauen kehrten vom Grab zurück und berichteten alles den 11 Jüngern und den anderen Anwesenden. Es waren Maria aus Magdala, Johanna, Maria, die Mutter von Jakobus, und noch andere, die zu ihnen gehörten. Die Frauen erzählten den Aposteln, was sie erlebt hatten. Die Apostel hielten ihren Bericht für reine Erfindung und glaubten ihnen nicht. Die ersten Männer, die Jesus nachgefolgt waren, glaubten nicht, dass er auferstanden ist. Sie hielten das Zeugnis der Frauen für leeres Gerede, für reine Erfindung. Sie hielten es für Geschwätz von Weibern, dachten sie. Eine Märchenstunde. Unglaubwürdig, das war ihr Urteil. Zwei Jünger gehen von Jerusalem nach Emmaus und Jesus gesellt sich zu ihnen, aber sie erkennen ihn nicht. Und im Gespräch sagt Jesus zu ihnen, warum seid ihr so begriffsstutzig? Warum fällt es euch so schwer zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Und erst, als Jesus mit ihnen das Brot bricht, da fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Und die beiden Emmaus-Jünger laufen zurück. Lukas 24, 33, sofort brachen sie auf, liefen nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie die 11 Jünger beieinander, zusammen mit allen anderen, die zu ihnen gehörten. Die Jünger riefen ihnen zu, der Herr ist wirklich auferstanden, er hat sich Simon gezeigt. Da erzählten die beiden, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Und während sie noch redeten, stand der Herr plötzlich mitten unter ihnen. Er sagte, Friede sei mit euch. Da erschraken sie alle, fürchteten sich, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Also, wenn jemand Zweifel am Glauben hat, dass Jesus lebt, wem es an der Überzeugung mangelt, dass Jesus auferstanden ist, der ist in guter Gesellschaft mit allen ersten Jüngern der Zeit Jesu. Dir geht es dann so wie den ersten Jüngern. Die Jünger können es nicht glauben. Sie können es noch nicht glauben. Irgendwie sind die Folien durcheinander. Komm nochmal zurück. Da bin ich gerade. Danke. Die Jünger bezweifeln, was ihnen begeistert erzählt wird. Es liegt nicht an der Art und Weise, wie es ihnen erzählt wird. Sie bezweifeln den Inhalt. Die Jünger erschrecken sogar, als sie Jesus selber sehen. Sie halten ihn für einen Geist, für einen Gespenst, für einen Spuk. Das heißt, Zweifel ist der kleine Bruder des Glaubens. Zweifeln gehört für viele Menschen zur Glaubensgeschichte. Und wenn man noch die Studie hervorholt, warum ich nicht mehr glaube, eine Studie 2014 veröffentlicht, warum junge Erwachsene, die christlich sozialisiert sind, ihren Glauben wieder verloren haben, dann war ein Grund dafür, dass kein Raum war für Zweifel. Dass in ihren Gemeinden und in der Familie kein Raum für Fragen gelassen wurde, kein Zweifel erlaubt war, keine Diskussion. Dass der Zweifel erstickt wurde in Rechtgläubigkeit, das darfst du so nicht sagen, das darfst du so nicht denken. Und in solch einer Atmosphäre hat der Zweifler keinen Platz. Und schauen wir auf den Beginn nach Ostern, dann ist aber der erste Gottesdienstraum, wo die Jünger versammelt sind, voller verzweifelter, zweifelnder Männer. Schließen nicht aus, dass die Frauen auch gezweifelt haben, aber erstmal ist es über sie berichtet. Und wer Zweifel unterdrückt oder verbietet oder ächtet, der fühlt sich erstmal in der Gruppe wohler und auch stärker. Aber er zahlt dafür einen ganz hohen Preis. Erst kann man noch ganz kräftig alle Bekenntnislieder singen. Alle sind sich einig, alle vermitteln Sicherheit, alle vermitteln Orientierung, gerade in krisenhaften Zeiten. Aber der Preis, den Zweifel zu verbieten, zu unterdrücken, zu ächten, der ist ganz hoch. Der kostet nämlich die Glaubwürdigkeit der Christen. Und er führt zu Heuchelei. Dann fangen Christen an zu unterscheiden, was sie innerlich denken und was sie laut beten. Dann fangen Christen an zu unterscheiden, was sie offiziell glauben und was sie wirklich glauben. Und laut der Studie, warum junge Christen ihren Glauben wieder verlieren oder dekonstruieren, ist diese Unglaubwürdigkeit, die Heuchelei, die manchmal unter Christen da ist. Und das ist ein Grund, warum Christen ihrem Glauben den Rücken kehren. Heute an diesem wunderbaren Ostersonntag möchte ich mit euch jetzt diese Frage nachgehen. Mit welcher Leidenschaft, mit welcher Hingabe geht Jesus mit den Zweiflern um? Wie reagiert Jesus auf diese Zweifel? Und zwar mit Jüngern, ja, wie dich und mich. Jesus will seine ersten Jünger überzeugen, dass er lebt. Aber wie er das tut, das möchte ich in diesem Text Schritt für Schritt nachvollziehen. Ich erkenne da 5 Stationen im Bibeltext, wie Jesus auf 5 verschiedene Zweifel eingeht. Erster Zweifel, Zweifel daran, ob Jesus da ist und ob er nahe ist. Lukas 24, 36, während sie noch am Zählen waren, stand mit einem Mal Jesus selbst in ihrer Mitte, grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Doch sie waren starr vor Schreck, sie meinten einen Geist zu sehen. Wo ist Jesus nach seinem Tod? Das Grab ist leer, Jesus ist weg. Die Hoffnung, dass er der neue Friedenskönig ist, die ist erstmal zerplatzt. Wo ist Jesus? Und diese Frage, wo ist Jesus, stellt sich besonders im Tal, in der Dunkelheit, in der Einsamkeit, in Sackgassen. Wo ist denn Jesus jetzt? Ist er nah? Jesus geht auf diesen Zweifel an seiner Gegenwart ein, als die Jünger darüber diskutieren, ob es überhaupt sein kann, dass er lebt oder wie es weitergeht, tritt er selbst in ihrer Mitte unter sie. Er ist da, ganz plötzlich. Jesus ist da mit seinem Friedensgruß, Friede sei mit euch. Jesus ist für uns da. Bei den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus von Jerusalem war er auch da, aber sie haben ihn gar nicht erst mal erkannt. Er kam wie ein Mensch zu ihnen und sie redeten mit ihm wie mit einem Menschen. Er kam nicht in einem außergewöhnlichen Körper, er war in einem menschlichen Körper. Niemand kann einem die Zweifel doch durch Argumente ausreden. Aber Jesus ist da, auf dem Weg. Es ist eine Wahrnehmung, ein Erkennen. Ein plötzliches Augenöffnen. Er lebt. Jesus ist da, wo sich seine Jünger versammeln. Sie sitzen da nicht zerstreut, jeder in seinem Haus, einsam und allein. Sie sitzen zusammen. Und wer erleben will, dass Jesus da ist, dem kann ich nur empfehlen, die Gemeinschaft der Christen zu suchen, die Gottesdienste und Hauskreise zu besuchen und dann zu erwarten, dass er mittendrin ist, plötzlich da. Ein Glaube ohne Gemeinde ist nicht die bessere Alternative. Ein Glaube ohne Gemeinschaft ist nicht die größere Gemeinschaft mit Jesus, sondern Jesus ist mittendrin und plötzlich ist er mitten unter ihnen. Und das feiern wir bei jedem Gottesdienst, bei jedem Kleingruppentreffen. Er selbst trat mitten unter sie. Da will Jesus sein, wo Christen zweifeln, wo sie nicht glauben können, wo sie sich sogar erschrecken, wo sie sich fürchten. Denn Jesus betritt Räume der Angst. Jesus will in die Angst hineinkommen. Und auch da will er sein. Das kann er. Und dort, im Raum der Angst, da möchte Jesus etwas Ähnliches sagen wie zu den Jüngern. Friede sei mit euch. Friede sei mit dir. Zweitens, Zweifel daran, ob Jesus echt ist und was ihn auszeichnet. Lukas 24, 38. Warum seid ihr so erschrocken, sagte Jesus? Wie kommt es, dass solche Zweifel in euren Herzen aufsteigen? Schaut euch meine Hände und meine Füße an. Ich bin es wirklich. Ich bin es. Berührt mich und überzeugt euch selbst. Ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen, wie ihr sie an mir seht. Und er zeigte ihnen seine Hände und seine Füße. Nachdem der Tod Jesu geschehen ist, da stellt sich die Frage, ob seine Auferstehung echt ist. Bleibt Jesus jetzt nur eine Idee, eine große Erzählung, wie es sie von anderen großen Männern der Menschheitsgeschichte gibt, eine gute Botschaft? Und was Jesus den zweifelnden Jüngern zeigen will, ist, dass er echt ist, ist das, was ihn auszeichnet. Und das sind seine Hände und seine Füße mit Wundmalen. Hier wird vorausgesetzt, dass der auferstandene Jesus gezeichnet ist, dass er an seinem Körper Wundmale des Gekreuzigten trägt. Jesus wurde also bei seiner Hinrichtung nicht nur angebunden, sondern mit Nägeln fixiert. Und er stellt seine Identität als Auferstandener unter Beweis, indem er seine Wundmale zeigt und berühren lässt. Sie sind also auch nicht nur aufgemalt, sondern er trägt diese Wundmale als Teil seiner Identität. Warum sind die Wunden Jesu Teil seiner Identität? Seine Wundmale sind Zeichen seiner Identität, denn ohne diese Wundmale wäre er nicht der Heiland, wäre er nicht der Retter der Welt. Denn die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesaja 53, Vers 5. Das heißt, beim Auferstandenen sind die Wundmale Zeichen seiner Identität. Sie sind Zeichen der Kreuzigung. Und dann sagt er ein Ich-Bin-Wort, ein ganz ungewöhnliches Ich-Bin-Wort. Er zeigt die Wundmale und dann sagt er, Ego I me, ich bin es. Daran erkennt ihr mich. Sie begegnen nicht einem Geist, dem Leiden fremd sind, dem Schmerzen fremd sind, wo immer Party ist, sondern sie begegnen Jesus, der gezeichnet ist von seinem Leidensweg. Durchbohrt von seiner Leidenschaft für Menschen. Durchbohrt, Unrecht auszuhalten. Gefoltert zu sein, Schmerz auszuhalten, angeklagt zu sein. Und seine Leidenschaft für Menschen zeichnet ihn aus und sie ist ihm anzusehen an seinen Wunden, indem er sich selbst geopfert hat. Die ersten Jünger konnten das erstmal nicht glauben. Wir lesen das gleich, es war zu schön, um wahr zu sein. Denn in diesen Wundmalen liegt eine verborgene Schönheit, eine göttliche Schönheit. Dass durch den Tod der Weg ins ewige Leben möglich ist. Dass durch Jesu Leid Vergebung der Schuld möglich ist. Dass durch Jesu Kreuz der Weg zum Vater geebnet ist. Das ist zu schön, um wahr zu sein, dass diese Wunden Heilung bringen. Drittens, Zweifel daran, ob Jesus körperlich auferstanden ist. Wir lesen weiter. Da sie es vor Freude immer noch nicht glauben konnten und vor Staunen kein Wort herausbrachten, fragte er sie, habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm es und aß es vor ihren Augen. Also etwas vor Freude nicht glauben können. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Das ist eine besondere Reaktion. Kann das wahr sein? Auferstehung von den Toten. Einen neuen Körper bekommen. Die Identität behalten, aber verwandelt werden zu einem ewigen Leben. Ist das möglich? Und dann lässt sich Jesus etwas zu essen geben. Nicht, weil er von der Reise durchs Totenreich Hunger bekommen hatte, sondern weil er zeigen will, er ist kein Geist und er ist auch keine Engelerscheinung. Weil in den alten Kulturen war die Auffassung, Geister und Engel, die essen nichts. Also wie so eine Esstest, ja? Und der erste Fischburger nach der Auferstehung, der wird vor ihren Augen gegessen. Sie sollen ihm dabei zusehen, dass Jesus einen neuen Körper hat und dass er körperlich auch echt ist. In den letzten zwei Wochen sind, in den letzten Wochen sind zwei Frauen unserer Gemeinde gestorben. Und zweimal haben wir gemeinsam am Grab gestanden und den Apostel Paulus zitiert. So ist es mit der Auferstehung der Toten, sagt Paulus. Es wird gesät verweslich und es wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Schwachheit und auferstehen in Kraft. Es wird gesät in Niedrigkeit und es wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferstehen ein übernatürlicher Leib. 1. Korinther 15, Abvers 42. Das heißt, bei der Auferstehung Jesu ist etwas Besonderes passiert. Er ist nicht nach drei Tagen wiederbelebt worden und als alter Mensch sozusagen nochmal um seine Lebenszeit verlängert worden, wie bei Lazarus, sondern die Auferstehung Jesu ist etwas ganz Besonderes. Er ist der Erste, der einen neuen Körper bekommen hat und eine Verwandlung erlebt hat, die unglaublich ist und die Möglichkeit bietet, als körperliches und geistiges Wesen in Gemeinschaft mit Gott und anderen zu treten. Und mit dieser Hoffnung stehe ich am Grab eines jeden Christen, dass es ein Wiedersehen gibt und dass es eine leibliche Auferstehung geben wird und dass auch die ganze Schöpfung, die ja auch leiblich ist, eine solche Erneuerung und Verwandlung erleben wird. Daher ist die Hoffnung grün. Und daher ist Jesus Fisch vor den Augen der Jünger, um zu zeigen, dass er körperlich echt ist. Vierter Zweifel, welchen Sinn Tod und Auferstehung haben. Dann sagte er zu ihnen, Lukas 24, 44, nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach, als ich noch bei euch war. Ich sagte, alles, was im Gesetz des Mose bei den Propheten und in dem Psalm über mich geschrieben ist, muss sich erfüllen. Und er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, sodass sie verstehen konnten und sagte zu ihnen, so steht es doch in der Schrift. Der Messias muss leiden und sterben und drei Tage danach wird er von den Toten auferstehen und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. In Jerusalem soll damit begonnen werden. Wie geht Jesus mit den Zweifeln um? Er ist da. Mitten unter ihnen. Er zeigt seine Wundmale und lässt sich berühren als Tastprobe. Er zeigt, dass er körperlich echt ist durch die Essprobe. Und nun beginnt eine kleine Bibelstunde, ein Schwarzbrotmorgen. Durchs ganze Alte Testament, das bräuchte mehr Zeit, als mir gegeben ist heute. Und er erläutert und erklärt mit Hilfe des Alten Testaments, warum er gestorben ist und auferstanden. Und Lukas zeigt damit, dass Jesus der versprochene Retter ist, der versprochene Messias. Dass jetzt Umkehr möglich ist zum himmlischen Vater. Vergebung der Schuld für alle Völker. Das Verhältnis von Gott und den Jüngern wird bereinigt. Und das ist die Geburtsstunde der Erlösten durch Jesus Christus in Jerusalem. Es sind diese Ängstlichen, diese Verzweifelten, diese ungläubigen Jünger, mit denen Jesus seinen Frieden mit Gott schließt. Und seine Vergebung zuspricht. Fünftens, Zweifel an der eigenen Rolle und Aufgabe. Ihr seid Zeugen für das alles, sagt Jesus. Ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet. Jesus beantwortet eine Frage, bevor die Jünger sie gestellt haben, nämlich, wozu sind wir Jünger denn jetzt da? Wozu gibt es Gemeinde Jesu? Wozu sollen wir uns noch treffen? Wozu folgen wir Jesus nach? Und er sagt ihnen, ihr seid Zeugen für das alles. Die Aufgabe, die Mission der Jünger besteht darin, die Geschichte Jesu zu erzählen und zu erzählen, was sie von ihm erfahren haben, was sie gelernt haben und wie sie ihn erlebt haben. Ihr seid Zeugen. Als Zeugen dürfen wir die ersten Jünger bezeugen, wie Jesus mit ihnen unterwegs war, für sie gestorben ist, ihre Zweifel, Ängste nach seinem Tod ernst genommen hat. Und das können Menschen bis heute bezeugen. Und sie sind die ersten Zeugen der Liebe Gottes und des Friedens. Sie haben es erlebt. Der Glaube der ersten Jüngerinnen und Jünger, der musste sich bei dieser geistlichen Reise, die sie gemacht haben, auf ihrem geistlichen Weg immer wieder verwandeln. Denn zur Nachfolge gehört auch, dass der Glaube sich wandelt, dass er mit erwachsen wird, dass er sich verändert. Martin Benz hat ein eindrückliches Buch darüber geschrieben, wie sich sein Glaube im Laufe seines Lebens gewandelt hat. Durch Krisen geschüttelt und gerüttelt. Er war Gründer einer Vineyard, einer Pfingstgemeinde, mehr als 25 Jahre Pastor. Und dann ist er durch persönliche Krisen geschüttelt worden und auch durch intellektuelle Krisen. Und er hat dieses Buch geschrieben, jetzt 2022, wenn der Glaube nicht mehr passt, ein Umzugshelfer. Ich empfehle die Lektüre sehr. Im Bibelverständnis, in der Ethik, in der Lebensausrichtung, in der ganzen Art, wie er Glauben versteht, um sich dem eigenen Zweifel zu stellen und den Osterglauben neu zu entdecken, braucht es aber Zeit. Und der erste Schritt dabei ist, ehrlich zu werden. Es hilft nicht, den Zweifel oder die Verzweiflung wegzudrücken, immer wieder hinunterzuschlucken. Im Ehrlichwerden öffnet sich die Möglichkeit zur Erneuerung. Und der zweite Schritt ist dann, Gott sein Herz zu zeigen, zu beten. Beten heißt ja nicht, Dinge zu sagen, von denen man meint, dass Gott sie gut findet, Erwartungen zu erfüllen von denen, die das Gebet mithören oder Gottes, sondern Gott sein Herz zeigen, in Gladde zu sprechen. Und der dritte Schritt ist dann wirklich, einen Umzugshelfer zu finden oder eine Helferin. Menschen, die selbst einen Umzug gemacht haben, eine Veränderung ihres Glaubens erlebt haben und die einen klärenden Beitrag dazu leisten können, die Fragen zu beantworten. Was willst du denn mitnehmen auf deiner Reise und was willst du auch zurücklassen? Was willst du entsorgen und was willst du neu anschaffen, neu lernen im Glauben? Denn Jünger Jesu sein heißt, ein Lernender zu sein. Als wir die Reihe Leidenschaft eröffnet haben, Leidenschaft für neue Wege, haben wir hier zwei Sandalen hingestellt, um an der Stelle Jesu zu stehen und zu sagen, ich will mich neu ausrichten auf Jesus. Oder wir haben eine Predigt gehört, Leidenschaft für Eindeutigkeit, wo das Bild des Rucksacks schon mal bemüht wurde und gesagt wurde, ja, in diesen Rucksack, was nehme ich mit, was brauche ich wirklich, was lasse ich auch los. Und heute bitte ich dich, alle Fragen, alle Zweifel, ja, sie weiter zu bedenken, sie im Gebet mit Gott zu besprechen und dir einen Umzugshelfer zu suchen, um mit deinen Zweifeln und mit deinen Fragen zu einem neuen Glauben durchzubrechen. Jünger sein bedeutet Schüler sein. Das ist das Wort Jünger. Es bedeutet, einen Lehrer zu haben, Lernender zu sein. Mit Geduld und Zeit dürfen wir unsere Ängste, unsere Bindung, unsere Fragen einbinden in unseren Glauben und bei Jesus sein damit. Denn Jesus ist da. Er kommt mitten in die Gemeinschaft. Jesus zeigt seine Identität als Gekreuzigter, lässt sich an seinen Wundmalen berühren. Und dann erklärt er, warum er gestorben ist, warum er auferstanden ist. Und dann sagt er, ich bin es doch. In diesem Sinne wünsche ich allen, die schon gezweifelt haben, allen, die wieder zweifeln und allen, die noch nicht zugeben können, woran sie zweifeln, ein frohes Osterfest. Er lebt.